Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 275 mit der Review zu WWE Crown Jewel. Der Olaf, der sollte eigentlich gar nicht im Lande sein, deswegen machen das hier der David und ich. Hallo David erstmal.
Hallo.
Problem ist nur, der wäre eigentlich auf der BlizzCon gewesen, durfte dann aber nicht rein, weil Olaf halt zu gefährlich aussieht. Deswegen machen wir das hier in einer Zweierbesetzung, weil er jetzt irgendwie noch an Flughafen übernachten muss und sowas alles. Also
nur auf Deutsch, damit die Hörer das checken. Olaf Amerika steigt aus dem Flieger aus, wird rausgefischt und wird gesagt, nö, du kommst hier nicht rein, musst wieder raus. Ja.
Aber war es nicht Dublin?
Dublin?
Also Irland?
Nein.
Ich glaube schon.
War das, er fliegt doch jetzt zurück nach Dublin, oder nicht?
Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Olaf ist halt, der, weiß ich nicht. Ich glaube, der lebt jetzt an Flughäfen.
Er macht es auf jeden Fall so wie Tom Hanks im Kinofilm.
Ja.
Er lässt sich genau. Im Bad wachsen, benutzt die Toiletten da und die Duschen, dann geht das schon.
Guter Film übrigens. Egal, kommen wir zurück zum Hauptprogramm. Wir beide haben uns Crown Jewel reingefahren. Immer noch kontrovers, nicht weniger kontrovers, obwohl vielleicht ein bisschen weniger als letztes Jahr, wo man mit dem Journalisten. Aber man hat auch gemerkt bei uns im Team, da haben viele keinen Bock drauf. Und dann haben wir beide gesagt, komm, wir machen's, oder?
Ja, wir haben es gesagt und im Grunde genommen habe ich es bereut, weil ich wusste nicht im Hinterkopf, dass zeitgleich noch Halloween war. Und dann war der Abend eigentlich gelaufen, weil da hatte man eine Crown Jewel, weil das war nicht gerade kurz.
Das ist wahr. Also ich muss trotzdem sagen, ich mag es, also unabhängig jetzt von Saudi-Arabien und so ein Kram, aber ich mag es, dass man mal Pay-Per-Views zu deutscher Zeit gucken kann.
Oh ja.
So, das mache ich auch bei einem UK-Takeover. Das ist einfach ganz angenehm, dass du sagst, so du setzt dich um 18 Uhr vor dem Fernseher und guckst ein Pay-Per-View, das ist trotzdem eigentlich mal angenehm, weil es nicht um 2 Uhr nachts ist, oder?
Ja, ich finde, man sollte das generell machen. WWE müsste einfach komplett umstellen auf europäische Zeit.
Ja, einfach nur
ich finde das super, man hat etwas gegessen, man kann dann umschalten. Ah, jetzt kommen erstmal Wrestling.
Ja, also das ist echt super angenehm. Natürlich noch einmal der Vollständigkeit halber, wir hatten ja in der Kickoff-Show noch die Number One Contender Battle Royale, wo es darum geht, wer später in der Maincard gegen AJ kämpft. Da hatten wir dann Luke Harper und Rowan schon sehr dominant irgendwie, die ja das ganze Ding übernommen haben, die dann auch die letzten beiden zusammen waren mit Humberto Carrillo, also die letzten drei quasi. Dann gab es natürlich diesen obligatorischen Split, wie es ihm immer gab, also erst haben zusammengearbeitet und dann wollte der einen den anderen eliminieren, als sie dachten, Carrillo wäre raus. Der ist dann eben durch die Beine, ich weiß gar nicht, ich glaube von Rowan, keine Ahnung, geklettert, hat den anderen dann rausgeworfen und somit haben wir quasi das Raw-Rematch und kriegen nochmal Carrillo gegen AJ Styles, womit ich aber eigentlich echt gut leben kann. Dann, passend zur Battle Royale, gab es auch sogar noch einen Titelwechsel. Wir hatten ja noch R-Truth, der letztens seinen Titel noch verloren hat, an, ich glaube, Sunil Singh war es, also auf jeden Fall an einen der Singh Brothers, der sich ihn dann wieder zurückgeholt hat, was da ganz witzig war, wo der noch von allen verfolgt wurde. Und ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer hat so einen krassen Sprung gemacht, wo dann R-Truth noch so ausgewichen ist, was sehr gut getimed aussah für so einen One-Tag, das mochte ich. Aber natürlich R-Truth, unser aller Liebling, hat dann leider später den Titel auch wieder verloren, was ein bisschen schade ist. Aber das war ganz witzig. Dann hatten wir noch hier die Interviews mit Ric Flair und dem verletzten Xavier Woods. Ja, aber das ist dann auch eigentlich alles, was in dieser Stunde so passiert ist. Von daher, lass uns doch mal zur Maincard kommen.
Oder komm, wollen wir vielleicht erstmal sagen, zu diesem Mega-Feuerwerk am Anfang.
Ja, also da dachte ich, was ist da denn los, ey? Also was die da wieder abgefetzt haben, ne, in die Luft.
Ja, da kommen wir später nochmal zu, das ist echt krank. Also die haben ja eigentlich, kam ja jeder rein. Ich hätte gern gesehen, wie das gewesen ist, als die Kommentatoren reinkamen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch die ganze Halle explodiert und ein Pyro überall.
Bengalos oder so.
Also es war schon ein bisschen. Ja, es war auf jeden Fall ein guter Startschuss, von wegen, jetzt geht's los.
Ja, das stimmt. Und ich mag halt auch trotzdem Pyro. Ich sehe das ganz gerne. Aber
ja, also, ist ja mir übrigens aufgefallen, dass die, also ich finde es ein bisschen komisch, dass es das erste Mal beim Pay-Per-View, dass immer derselbe Theme-Song läuft.
Ja, das haben die, die haben immer dieses When Legends Rise, ne?
Ja, das war letztes Jahr schon.
Vielleicht willst du keine andere Band haben und irgendwie Godsmack oder wie die heißen, haben halt so einen Knebelvertrag unterschrieben. So, ja, Pech, müsst ihr jetzt halt hinhalten.
Aber unterschrieben, das erste Match war überraschend. Hast du damit gedacht? Oder
nee, gar nicht. Gar nicht. Also, das war ein bisschen so Mania-Flashbacks, ne? So wieder Brock Lesnar, erstes Match. Der Typ muss seinen Flieger bekommen. aber ich muss sagen, das ist eigentlich eine geile Hausnummer, um damit anzufangen, meiner Meinung nach.
Es klang zumindest sehr gut. Also, Brock Lesnar gegen Ken Sag du mal bitte den Namen.
Ken Velasquez, Valesquez, was auch immer. Das spricht auch jeder anders aus, egal wer gerade die Promo hält. Ne? Ray sagt's anders, Paul Heyman sagt's anders, die Kommentatoren sagen es anders.
Also auf jeden Fall, war ein guter Start, zumindest von den Namen her. Und dann halt auch, du hast Brock Lesnar, der hat halt direkt erstmal gut Pop gezogen, beeindruckender Entrance wieder. Dann kam Rey Mysterio raus mit seinem bandagierten Arm, der so verletzt ist, dass man ihn eigentlich nicht bewegen könnte, was in 2 Minuten irrelevant wird.
Ja, das war Selling, hat er den Brock an der Nase rumgeführt.
Ja, und dann kam der große MMA-Star und wie war das für dich? Für mich wirkte halt irgendwie so wenig imposant, der Entrance von ihm.
Das ist halt das Krasse, unabhängig vom Entrance, aber das denkst du ja auch bei einem Fury. Ich finde, wenn du die körperlich siehst, ne? Also, so klar, ein Cam Velasquez sieht einfach super vom Gesicht her super gefährlich aus. Aber wenn du die vom Körper siehst, denkst du so, ja, das ist halt so ein Typ. Ne? Also, ja. Das ist jetzt kein gefährlicher oder sowas. Aber der haut dich halt tot. Und das ist so ein bisschen das Komische dabei, weil du bist ja an diese Wrestler gewöhnt, die dann so super muskulös sind oder sowas oder halt alle irgendwie so eine körperliche Erscheinung haben. Und es hat ein Ken Velasquez eigentlich nicht, aber der sah ja auch schon, bei UFC sah der ja auch schon so aus.
Ja, das stimmt. Aber mal eine Frage noch, bevor wir jetzt zum Kampf selber kommen, um den im Detail zu besprechen. hat er eigentlich großartig vorher trainiert, Wrestling, oder war das eigentlich so jetzt einfach ein Auftritt? Ist da irgendwas bekannt?
Nee, der hat schon ein paar Mal gewrestelt, ich war auch in Mexiko oder sowas. Da hatte Olaf mal Videos rumgeschickt. Und das sah auch immer eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Der hat auch so Headsets und so einen Scheiß gezeigt. Also ich glaube, der hat auch schon Bock und kann das auch.
Okay.
Von den Sachen, die ich gesehen habe.
Und dann eine Frage zu diesem fantastischen 2-Minuten-10-Match. Hast du da eine Wrestling-Aktion gesehen im Match?
Ich glaube, das ist so ein Suplex-Ansatz oder sowas, glaube ich. Das Problem ist dabei, oder wo wir das vielleicht unterschiedlich sehen, ich kann verstehen, wenn Leute das kacke finden, aber ich, auch so durch diesen WXW Ambition-Style, wo es ja eher so Shoot-Style-Fighting ist, ich liebe so Wrestling-Matches, die irgendwie auf echt gemacht sind. Ich fand das geil, dass sie das so wie ein MMA-Kampf aufgezogen haben. Dass da nicht gewrestelt wird, sondern dass da, also weil, also ich mag das, wenn Leute so kämpfen, ich finde das cool.
Ich persönlich finde das auch cool, ich höre auch gerne MMA. Das Problem ist, in dem Moment, wo der Takedown da war, also irgendwann wurde halt Brock Lesnar auf die Matte geschickt und dann kam sein Kontrahent über ihn und in dem Moment ging bei mir das Match komplett in die Hose. Weil bei jedem MMA-Kämpfer, egal ob Leichtgewicht, Heavyweight oder erfahren oder Anfänger, du gehst auf den Kopf. Du machst nichts anderes. Und es ist dann halt total komisch zu sehen, dass halt jemand genau diese Position hat, die du im MMA haben möchtest. Und er schlägt auf den Oberschenkel, auf den Bauch, wieder auf den Oberschenkel, nochmal auf das andere Bein. Und du denkst einfach nur so, hä?
Ja.
Also das war komplett, also selbst meine Frau
in der Wrestling geschuldet.
Was soll das
ja.
denn? Weil das macht gesagt, halt keinen Sinn in dem Moment.
Ja, natürlich, aber das ist dann eben dem Wrestling geschuldet. Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, um direkt zu sagen, ich habe mit dem Match einfach keine Probleme. Also dieses, der hat jetzt irgendwie gewonnen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Ding jetzt einfach weitergeht mit der Feder, auch irgendwie da wegen Rey Mysterio und Dominik und so einen ganzen Kram.
Ja, es gab ja anschließend noch die Tatsache, dass Brock Lesnar den Aufgabegriff, er hatte das Match gewonnen, immer weiter durchgezogen hat und dann ja auch irgendwann Rey Mysterio, Eingriff, Stuhlschläge und so, also das ist klar, dass es da weitergeht. Ich würde im Übrigen gerade vorschlagen, lass uns doch hier eine Wertung einbauen, wegen bis zu 8 Säbel pro Match.
Na, wir müssen bei Bananen bleiben, wir dürfen jetzt hier nicht...
Das ist Crown
Jewel. Können auch Steine nennen, nein.
Ich fand übrigens das Saudi-Mania-Schild im Hintergrund super.
Das war witzig, oder? Also
das war toll.
Ja, er war so, ach, Kollege.
Ja, okay, dann gib mir mal Bananenwertung für dieses Match. Würde mich
noch, ich soll jetzt Matches einzeln... Ach du Kacke, Alter.
Ja, komm, ich möchte mal einfach mal sehen. Und wir schreiben das jetzt mal auf.
Boah, das kann ich schlecht machen. Weil das war ja nicht mal ein wirkliches Match. Keine Ahnung, wenn es danach geht, dann sage ich 4 von 8.
4?
Ja.
Okay, warte mal. Schreibst du auf oder schreibe ich auf?
Nee,
du
mach deine Arbeit mal schön selber.
4 Bananen. Ich bin bei 2 Bananen. Also ich mag echt diese kurzen, intensiven Matches von Brock Lesnar total. Hier ging mir einfach alles ab. Das fühlte sich für mich deplatziert, viel zu kurz an und einfach wäre falsch.
Ja gut, ich glaube, 4 waren so ärgerlich. Jetzt habe ich es eingeloggt. Das ist wie bei Wer wird Millionär. Übrigens, apropos kurze Matches, danach hatten wir einen richtig dicken Klopper, denn danach gab es dieses Tag-Team-Turmoil-Match für das beste Tag-Team der Welt. Und ganz kurz, ich finde das so super affig, dass da immer bei diesen Saudi-Events mit so Superlativen gearbeitet werden. So, wenn du das gewinnst, dann bist du der krasseste Royal Rumble-Kämpfer. Wenn du das gewinnst, dann bist du irgendwie der, keine Ahnung, was immer so, ja, das beste Tag-Team der Welt, des Universums.
Ja, du bist ja
so
auch der beste der Welt, das war ja davor.
Also stimmt, davor mit dem Shanestar.
Genau, und davor war es die beste, beziehungsweise die größte, der größte Royal Rumble aller Zeiten.
Ja.
Der Welt. Es muss halt, ich habe da halt ein bisschen gedacht, das wirkt alles sehr so, als wenn halt jemand etwas Bestimmtes sehr kompensieren müsste. Weißt du, wie ich meine?
Es muss
immer dieses Superlativ sein. Es wird sich auch, nächstes Jahr wird irgendwas wieder sein, wo man sagt, ja, der das gewinnt, das war nämlich dann der bedeutsamste, der wichtigste Moment, du bist der Beste. Immer das Beste,
so größte. Universums-Champion.
Ja.
Und nicht Universal Champion, sondern wirklich der Beste aus dem Universum.
Ich finde es vor allen Dingen schade, weil mach doch einfach so ein Turnier, kannst ja meinetwegen da machen, aber dann halt mit einem Sinn, dass du meinetwegen sagen könntest, ja, das ist dann Nummer 1 Herausforderer, also halt, wenn die Champs nicht mitmachen. Und der darf sich dann das Team aussuchen, gegen das er kämpft.
Ja.
Das wäre sinnvoll. Ich brauche diese, ja, Beste der Welt oder so, das brauche ich alles nicht.
Besonders einfach, die Usos waren nicht mal dabei. Also, wie unfair ist das? Nee. Und aber das, die Sache ist, weißt du krönst das beste Tag-Team der Welt, ne? Aber das ist halt so ein Elimination-Match. Das heißt, wenn du als Erster reinkommst, hast du relativ schlechte Chancen, das beste Tag-Team der Welt zu sein, als wenn du als Letzter reinkommst. So, vielleicht ist der Erste gar nicht besser als der Letzte besser als der Erste, aber der hat einfach nur besser gelost. Also, ich sehe da echt noch Lücken im Aufbau.
Ich fand generell, also das Match bestand aus, wie viel, waren 9 Tag-Teams?
Oder? 9 Tag-Teams, jo.
9 Tag-Teams, es war ein sehr, sehr langes Match, über 30 Minuten. Was ich dabei ein bisschen erschreckend und traurig fand, du hast vorher Promos gehabt von beiden Champion-Teams.
Jo.
Und du weißt, die Champion-Teams sind drin. Und für mich war eigentlich klar vorher, alles klar, Champion Nummer 1 ist dann der Vorletzte und Champion Nummer 2 ist dann halt der Letzte. Was halt gar nicht geht, ist, dass du ein Tag-Team, was Champion ist, in die Mitte reinwirfst.
Ja, die haben halt schlecht gelost.
Ja, aber das von der Wertigkeit des Champions-Titels oder des Teams, du drückst es ja komplett runter. Also,
ja,
es geht für mich einfach unter, das hat für mich halt einfach nur so Revival geschadet. Und,
ja.
Nee. Also, ich fand das Match im Übrigen sehr. Es gab gute Phasen.
Also einmal ganz, ich sehe einfach mal ganz kurz auf, wer da alles bei war bei diesen neuen Teams. Also es war die Lucha House Party, Kurt Hawkins, Zack Ryder, Robert Root und Ziggler als Tag-Team, Heavy Machinery mit dem besten Wrestler der Welt, Otis, das B-Team, Revival, New Day mit Big E, Kofi Kingston, die Viking Raiders und der OC mit Luke Gallows und Karl Anderson. Um das einmal aufzuzählen.
Ja.
Weißt du, was mein Problem war? Lucha House Party war ja, glaube ich, eins der ersten Teams. Und als ich die da hab kämpfen sehen, hab ich mir gedacht, ey, wenn du denen nicht so ein Pinata-Scheiß-Gimmick geben würdest, sondern, also pack die irgendwo in die Indies, ne, die wären so unnormal abgefeiert.
Ja, und also, ich hab die ganze Zeit an AEW gedacht, wegen dem Face-Painting von einem.
Ach so, ja, wegen Pentagon dann quasi.
Genau, weil er halt auch jetzt das so weiß angemalt hat und ich dachte nur so, hat einer Dynamite geschaut.
Die zeigen halt echt geile Moves, weil, also die sind richtig, richtig gut eigentlich.
Genau, die sind komplett underrated. Eigentlich könnten die viel, viel mehr, nur halt, so Lucha Wrestling, das ist halt in WWE immer ein bisschen schwierig.
Ja, also das fand ich echt ganz schade. Und dann hattest du teilweise echt krasse Längen auch da mit Kurt Hawkins und sowas. Ich fand es dann, wie gesagt, witzig, als Heavy Machinery drin war, weil ich mag Otis. Und ich finde Otis einfach super lustig.
Der wurde ja auch abgefeiert vom Publikum.
Ja.
Oder die Walfee.
Und, dann auch, als dann Heavy Machinery gegen New Day stand. Wie krass war bitte dieser, wo Big E sich so nach hinten gelehnt hat?
Ja, ja.
Junge, wie heftig ist das bitte? So, der lag quasi waagerecht, also Füße am Boden, der stand und hat sich dann so nach hinten gelehnt und lag quasi komplett in der Luft und hat sich dann wieder aufgerichtet, ohne die Hände zu, also, was? Was ist das für ein Typ?
Ja, vielleicht macht er in der Freizeit viel Limbo-Tanz oder so, man weiß es nicht.
Aber ja, so krasser Limbo-Champion.
Mal eine kleine Frage, ob es dir auch so vorkam oder nur mir, das würde mich interessieren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass entweder andere Kameraleute oder ein anderer Regisseur dran war, weil du hattest ganz, ganz oft, gerade bei dem Match war es halt zum ersten Mal richtig gravierend zu sehen, dass du sahst, wie extrem weit die Schläge an einem vorbeigingen. Also in dem Tag-Team-Match hattest du mehrfach, dass du halt gesehen hast, ein Kick, der war halt, was ich, 40 Zentimeter vor dem Gesicht oder halt auch ein Schlag, der komplett dran vorbeiging. Und die, normalerweise überspielen die das gut mit den Kameras. Aber hier hast du halt das halt so krass gesehen.
Ich finde das aber auch teilweise, vielleicht liegt es auch daran, dass man hier so ein krasses House-Show-Feeling hat.
Das kann sein. Und
dass dann nicht in die Vollen gegangen wird, was aber eigentlich keinen Sinn machen würde, weil es ja auch live ausgestrahlt wird. Aber
zumal es auch so viel Kohle gibt.
Ja, also hier, aber so bei dem Sigler habe ich mir halt gedacht, dass so ein paar Superkicks so krass daneben gingen. Ja. Zum Beispiel. Das fand ich dann schon irgendwie merkwürdig, aber also keine Ahnung. Ja, ist die Frage, ob es an den Kameraeinstellungen lag oder sowas. Oder also ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen.
Es war irgendwie ein bisschen komisch. Ansonsten vom Match, ja, es war halt echt, ich sag mal so, das ganze Ding mit 5 anstatt 9 Teams, ich glaube, wäre spannender gewesen, oder das waren halt echt ein paar drin, wo einfach
Lückenfüller.
Ja, es war Lückenfüller, aber vor allen Dingen einer auch zu lang gezogen. Das ging ja mir einfach zu lang. Sehr gut wurde es in dem Moment wirklich, als New Day reinkam, dann war ein anderer Schwung drin. Heavy Machinery haben ihren Job auch gut gemacht, Viking Raiders auch. OC, gebe ich zu, fand ich jetzt nicht so gut.
Also hat mich gewundert, dass die gewonnen haben. Also ich dachte irgendwie, die Viking Raiders machen das.
Ich habe es auch gedacht, vor allen Dingen, weil die halt den fettesten Entrance auch hatten und vorher noch die Promo und auch, ja, einfach verdammt gutes Tag-Team.
Ja. Es war doch so, dass der OC drin war und dann kamen die Viking Raiders raus, oder war es anders?
Genau, Viking Raiders kam als letztes.
Ja, du musst halt mal bedenken, dass OC quasi schon ein Match hatte und danach noch die Tag-Team-Champs schlagen.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob du damit jeden einen Gefallen erweist. Du kannst halt damit OC pushen. Die Frage ist halt nur, war das halt jetzt wirklich ein Push und wird das denen viel was bringen? Ich weiß es nicht. Weil ich fand halt die Umsetzung, wie sie halt dargestellt wurden, nicht so überzeugend.
Ja, also ich weiß, dann hast du ja wieder diese komische Trophäe und sowas. Also mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Ich fand irgendwie dann trotzdem ganz schön, dass Luke Gallows und Karl Anderson mal irgendwas gewinnen. Auch wenn es jetzt nur so eine komische Trophäe ist, die übrigens super wackelig aussah, oder?
Meine Frau sagt als erstes, wenn so, huiuiui, ich glaube, das fällt gleich runter.
Ja, also,
weil es war extrem so hoch, schmal und die hielten das halt auch ein bisschen wackelig fest, so huiuiui.
Ja, aber also, das war ganz komisch, ja, aber also das Match hatte ein paar angenehme Momente, aber es war dann doch schon irgendwie eher eine lange halbe Stunde.
Aber dann kommen wir doch mal zur Wertung.
Ja, dann fang du doch mal an.
Ich gebe zu, ich gebe den halt nur 3 von 8 Bananen.
Ja, aber ich...
Mir waren da einfach viel zu viele Längen drin.
Ja, ich glaube also... Ja, mit 3 kann man, glaube ich, leben. Da würde ich mich sogar anschließen. Da sage ich nichts gegen.
Okay. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum... Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich das Match, wo wir am längsten drüber reden vielleicht. Gucken wir mal.
Bezweifle ich ganz stark, weil wir gleich noch den Fiend haben werden. Aber kommen wir zu Mansoor gegen Cesaro. Mansoor ja letzte Mal diese riesige Battle Royale gewonnen, die es natürlich auch noch gab, diese 50-Man-Battle Royale, nicht zu vergessen, gegen Cesaro. Und klar, Mansoor halt kommt da aus Riyadh, heißt es, glaube ich, die Stadt. Ist so ein bisschen der Hometown-Hero, auch natürlich krasser Pop und sowas. Cesaro ist auch da. Und die haben ein Match. Und ich muss sagen, du merkst halt wieder, du hast halt gesehen, dass dadurch, dass sie den Cesaro dafür auswählen, wie wichtig ein Cesaro ist, weil du weißt, ey, das ist ein sauberer Worker, den stellen wir da rein, der sellt gut, der macht die Aktion sicher, der kann Leute durch Matches durchtragen, obwohl dieser Mann so seine Sache auch wirklich gut macht, also muss man echt sagen. Ja, und es ist einfach nur trotzdem schade, dass halt ein Cesaro einfach nur da ist, um jemand anderen gut aussehen zu lassen. Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Aber ja, das war echt ein okayes Match.
Ich fand, also für mich war es auf jeden Fall das beste Match auf der Card. Sogar mit Abstand für mich. Also ich fand es super unterhaltsam. Bisschen blöd erstmal zur Ansetzung. Ich habe halt schon Bauchschmerzen, weil du weißt halt, der Hometown Hero kommt da und es geht ja auch darum, dass halt ein Saudi-Wrestler halt ja siegt. Das war halt von vornherein klar, weil du wirst halt nicht haben in Saudi-Arabien, dass ein Saudi schlecht aussehen würde. Umso heftiger oder unbezeichneter finde ich, dass halt das Cesaro gewählt wurde, weil ich glaube, die WWE wollte auch nicht, dass ein Amerikaner hingestellt wurde, dass ein Ami verliert, sondern es musste halt ein Ausländer sein. Das erstmal zur Ansetzung. Ich fand, beide haben dem einen Job super gemacht. Bei Mansour ging mir nur ein bisschen auf den Keks, dass er halt immer dieselbe Mimik hatte. Den gleichen Blick. Du musst dich nicht unbedingt haben. Aber wrestlerisch war das toll. Es war tolle Nearfalls. Die Crowd war logischerweise mit. Das war halt von der Stimmung her auch der Main Event. Und ja, Cesaro, die Kommentatoren haben es ja schon gesagt, ist halt der most underrated Wrestler vielleicht im Roster und bin ich dabei, weil mein Gedankengang war halt nur, ja, Cesaro genau in der Form in einer anderen Liga und der würde halt ganz weit oben mitspielen. Das Match war toll. Also aus dem Nichts, ohne eigene Storyline, haben die ein packendes, spannendes Match erzählt. Spektakuläre Moves, schöne Konter und auch Nearfalls, wo ich dann auch mal überrascht war, obwohl ich das Ergebnis eh wusste vorher. Toll. Also da hatte ich jetzt gar nichts zu meckern. Hätte es sogar gerne noch länger geben können, das Match für mich.
Ah nee, also ich versuche mit 12, 13 Minuten, was es glaube ich ging, das ist echt in Ordnung. Ja, also wie gesagt, dieser Mansour ist echt kein schlechter. Cesaro ist sowieso über alle Zweifel erhaben. Ja, war auf jeden Fall eine runde Sache. Und
gibt wie viel Bananen?
Ja, also 6 schon.
Ja, 6. Dann gebe ich mal eine 7 Bananenwertung. Ja.
Also, man muss sowieso denken, auch alles halt in dem Rahmen des Events sehen wir das natürlich, ne? Also, ist jetzt nicht, dass man sagt, so, das kann man mit anderen Matches vergleichen, die so ein Kaliber haben.
Nö, das nicht. Generell, was die Veranstaltung ist, wir sind ja jetzt noch nicht mal bei der Hälfte, aber ich fand, die Stimmung war halt deutlich besser, lag mitunter daran, dass wenn du aufs Publikum geachtet hast, es gab einen Block, einen zweiten Block, hinter dem ersten, der nah am Ring ist, ja, wie soll man sagen, die waren anders gekleidet, waren sehr westlich gekleidet und haben sich auch sehr westlich verhalten.
Ja, das stimmt.
Das auch später beim Frauenmatch. Dieser Block da hinten, der hat, glaube ich, den ganzen Event auch anders ein bisschen wirken lassen. Irgendwann war das Stadion sehr leer. Das hast du
das wollte ich auch gerade sagen. Das
ganz war am Ende gesehen.
Wenn die diese weiten Shots gemacht haben, wo du dann quasi die Ränge hinten gesehen hast, ja. Ne?
Das war nämlich nur das halbe Stadion. Die andere Hälfte war fast komplett leer. Ja. War nur die Seite, wo die Kamera war.
Und die sind jetzt schon, glaube ich, im kleineren Stadion.
Genau, die sind im kleineren Stadion. Die Tickets wurden zum einstelligen Preis verkauft. Im Oberrang und so.
Ja, also das ist schon.
Ja, es ist halt schon schwierig, aber sagen wir mal so, die haben das mit den Kameras eigentlich gut überspielt.
Ja. Und die machen ja auch ihr Geld bei den Saudi-Shows nicht durch Ticketverkäufe, sondern dadurch, dass sich Saudi halt WWE eingekauft hat.
Genau, ja. Also. Ja, aber das Match war gut, was ich nicht brauchte, aber was halt klar war die Promo danach, nicht weil ich das ihm nicht gönne, sondern einfach, es war mir zu lang, ein bisschen natürlich auch zu patriotisch, ich bin da einfach kein Mega-Fan von.
Einen Deutschen einstellen, der mal was sagt.
Ja, ich finde es halt einfach, ist mir auch ein bisschen too much mit diesem Film, ja, davon habe ich immer geträumt und das ist jetzt unser Moment und wir werden alle noch viel mehr zusammen erreichen und Das funktioniert bei mir aber auch nicht, wenn das jetzt irgendwie ein Ami sagen würde oder ein deutscher Wrestler. Das ist mir einfach zu viel Babyface in your face.
Naja. Wir haben jetzt gerade das Match gelobt. Ich sag, wie es ist, kommen wir zum beschissensten Match auf der ganzen Scheißcard. Also, Tyson Fury gegen Braun Strowman. Braun Strowman am Anfang irgendwie gefeiert beim Entrance. Da, als dann Fury rauskam, irgendwie nicht. Ich weiß, ich habe mich ganz halt gefragt, haben die Entschuldigung, haben die diesen Entrance von Fury irgendwie negativ aufgenommen?
Dass das wusste ich auch anfangs nicht. Ich glaube, die haben das anfangs so aber dann irgendwie doch positiv. Erstmal zum Entrance von Tyson Fury. Das können wir vielleicht mal sagen, das war der krasseste Entrance von Special Effect, den ich je gesehen habe, weil die haben Laser eingebaut. Die haben Pyro eingebaut, Pyro am Himmel, rein Pyro, Flammen und Nebel.
Ja. Also aber das ist ja, glaube ich, so ein Fury-Ding auch, ne? Also der ist ja so.
Ja, genau, aber es war halt alles.
Ja, dann kam die Musik Szene.
Und dachte so, hui. Und dann hatte der halt dieses Saudi-Outfit an. Und wir saßen zuerst auf der Couch und haben gedacht, oh, das kann gerade voll nach hinten losgehen oder richtig Stress bringen. Aber ich glaube, das war halt auch beim Publikum ein bisschen. Anfangs hast du halt, als du ihn gesehen hast, auch dieses Oh gehört durchs Stadion. Aber danach wurde der ja auch eigentlich beklatscht.
Nee, aber die Sache ist aber als dann die. Als beide im Ring standen und dann der Ringsprecher gesagt hat, hier Braun Strowman und Tyson Fury, da wurde keiner von beiden bejubelt.
Genau, das war halt irgendwie so beides so höflich klatschen oder mal bei Braun Strowman ein bisschen dieses Hoa mitmachen. Aber andererseits auch wieder nicht und auch ein paar Buhrufe, das war alles so, ich glaube, das Publikum wusste jetzt gar nicht, zu wen sollten wir halten oder was sollen wir von diesem Match gerade halten.
Ja, das glaube ich auch. Ich weiß auf jeden Fall jetzt nach dem Match, was ich davon halten soll, und zwar Abstand. Weil, also das war einfach scheiße. Das kann man nicht schönreden. Das war richtig kacke. Tyson Fury einfach super langweilig, Strowman langweilig. Das war so super unbeholfen, als hätte Fury irgendwie gar nicht trainiert. Das war so ein, teilweise wusste er nicht, was er machen musste. Das Laufen von ihm sah richtig schlecht aus. Jede Aktion sah schlecht aus. Das war alles unbeholfen. Also auch dieser, jeder Bump, den er genommen hat, sah scheiße aus. Das war einfach ganz große Kacke. Und auch mit 8 Minuten viel, viel zu lang. Und zwar ungefähr 8 Minuten zu lang.
Ja, bin ich relativ bei dir. Das, ja, sagen wir, um 7 Minuten zu lang. 1 Minute hätte ich mir das geben können. Ich fand das auch ein bisschen erschreckend, weil ich dachte, er hätte sich halt wirklich darauf vorbereitet, weil das halt große Nummer ist und er hat ja sofort trainiert, Von diesem Training hast du halt einfach gar nichts gesehen. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Und auch bei Strowman, weiß nicht, ob er den besten Tag hatte. Er hat halt einfach sehr lange für Sachen gebraucht. Und Spannung kam nicht wirklich auf. Es war halt auch im Match selber ein gewisses Antiklimax drin, weil die Sachen haben einfach nicht dazu richtig gepasst. Das Finish war, den Schlag beim Finish fand ich gut und das Selling von Braun Strowman fantastisch.
Ja, ich auch.
Das war wirklich heftig, weil der ist halt von außen, wollte hereinsteigen, hat den Schlag ans Kinn bekommen, ist nach hinten gefallen, dann aber halt sich kaum abgefangen, sondern direkt so in die Barrikade mit geneigtem Kopf. Das sah richtig stark aus, auch das Selling, das halt nicht mehr reinkam, sehr gut. Was mich dann aber fast noch mehr aufgeregt hat, ich weiß noch nicht mal, ob du das gemerkt hast, war halt einfach, Braun Strowman ging ja nochmal im Ring.
Ja.
Hat seinen Finisher gezeigt.
Das wollte ich auch ansprechen.
Alles klar, Braun Strowman zeigt seinen Finisher, der halt eigentlich jeden töten kann, laut Storyline quasi. Er geht aus dem Ring raus und du siehst im Hintergrund einfach nur, wie Tyson Fury aufsteht und mehr No-Standing geht gar nicht mehr, sondern, und ich glaube, Brock Lesnar hat das noch nicht mal gesehen, sondern Brock Lesnar ist halt, Braun Strowman hat es nicht mal gesehen, ist die Rampe lang gegangen und im Hintergrund sieht man halt, wie Tyson Fury aufsteht, sich das Shirt auszieht. Erstmal absolut No-Selling, als wäre nichts gewesen. Und dann halt noch die schlimmste Geste für mich, komm doch rein. Also er ruft quasi zu Strowman von wegen, komm doch her, wo du denkst, der hat dir gerade seinen Finisher verpasst, du solltest den eigentlich sellen, stehst auf, rufst noch, der soll herkommen, er sieht es nicht, wird dadurch eigentlich für den Zuschauer vor dem Bildschirm, ich glaube, Strowman hat das gar nicht gesehen, eigentlich als Feigling oder als richtiger Depp dargestellt. Das fand ich heftig.
Ja, also das war, das habe ich auch nicht verstanden. Das war einfach ganz komisch. Besonders, du hast auch gemerkt, dass der Cole Graves so gesagt hat, ich glaube, er weiß gerade gar nicht, was ihm da passiert ist oder so. Also das irgendwie zu überspielen, ne? Ja, das.
Auch glaubst du, das war geplant? Nee, ne?
Natürlich nicht. Das war einfach komplett unkoordiniert wie das ganze Kack-Match. Also Wertung 0 von 8.
Nee, gibt es denn 0 Bananen?
Ja, für das Match schon.
Hatten wir das schon mal?
Jetzt schon. 0 von 8.
0 Bananen, es gibt nur die Schale.
Nee, nicht mal die gibt's.
Da gibt es bei mir, 1 von 8. Es gibt die Schale und dazu so ein bisschen so die Ecke, die meistens oben an dem Henkel dran bleibt. Ja,
die so keiner isst, die man so mit wegschmeißt. So das, diesen Nippel davon. Ja.
Genau, es gibt den Nippel. Ein Nippel gibt es dafür.
Genau, ein Nippel. Kommen wir zu besserem Wrestling wieder. Und zwar, wir hatten AJ Styles gegen Humberto Carrillo, der in der Pre-Show die Battle Royale gewonnen hat und sich damit einen Spot auf den US-Champ gesichert hat. Man muss ja sagen, Carrillo wird jetzt ja schon in den Weeklies eigentlich ganz okay dargestellt. Er verliert zwar seine Matches, aber der macht eine geile Performance gegen Rollins. Der hat bei Raw eine geile Performance gegen AJ gemacht. Jetzt hat er irgendwie wieder ein Match gegen AJ. Das ist einfach so ein rundes Ding. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist nichts Schlechtes, das ist rund. Da sind zwar im Ring, die können gut wresteln. AJ zeigt gute Aktionen. Carrillo zeigt echt geile High-Flying-Aktionen. Auch so generell so diese Arm-Drags, die er zeigt. Das ist aber alles jetzt in Anführungsstrichen nichts Weltbewegendes oder sowas. Aber das kann man sich gut angucken. 12 Minuten, das tut keinem weh und dann ist gut.
Ja,
das ist meine Meinung
halt
dazu.
Sagen. Es war halt so ein solides Match, was man sich gut anschauen kann, was man aber genauso schnell auch ehrlich gesagt vergessen hat. Bei Carrillo, wie nennt ihr den?
Humberto.
Humberto.
Ja.
Ich gebe halt so, ich kann mit ihm noch nicht so viel anfangen. Also es ist halt so im Ring gut, Aber irgendwie fehlt mir noch so richtig der Background. Der wird zwar nicht aufgebaut, aber irgendwie ist es halt so, wie bei einer Hausshow, wenn du ein gutes Match siehst, aber den Wrestler noch nicht mal kennst.
Ja, natürlich, klar, aber es ist, ich glaube, also das ist gerade zumindest wirkt so, dadurch präsentiert er sich gerade, dass er dann gute Matches macht und so ein bisschen dieses Kämpferherz repräsentiert gegen überlegene Gegner.
Ja, das sollte noch ein bisschen mehr gezeigt werden, aber das Match, nein, das war grundsolide, es war halt jetzt nicht das Beste von denen, aber es war halt, schwer zu sagen, weil grundsolide klingt so negativ.
Ja, genau, es war halt mehr als solide, es war halt ein gutes, okayes Match, so, ja. Und komplett rund und vollkommen vernünftig, deswegen kann man da auch sagen, wie so, also jetzt so Rating im Rahmen des Events auch so 5, 6 von 8 Bananen, irgendwie sowas.
Ey, was willst du, 5 oder 6?
Ja, dann sag ich 6.
6, ja, 6 bin ich dabei, nehme ich auch.
Ja, sehr gut. Jetzt kommt ein Match, das matchtechnisch, also vom Wrestlerischen her, weniger wichtig ist, sondern eher durch die Message natürlich, die es dann da gegeben hat und das, was da irgendwie ausgelöst wird und die Reaktion und sowas. Denn wir hatten das erste Frauenmatch in Saudi-Arabien zwischen Natalya und Lacey Evans. Und du hast halt gemerkt, das war einfach ein sehr emotionales Thema. So für eine Natalya, für eine Lacey Evans. Da war dann, die waren natürlich dann ganz Körper angezogen und nochmal mit T-Shirt drüber und sowas.
Mit einem sehr weiten T-Shirt.
Genau, aber das ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, einfach mal, um es zu sagen. So, na klar, man kann ja alles irgendwie schlecht reden oder sowas, aber das ist ja trotzdem schon mal was Gutes. Also was sehr Gutes, meiner Meinung nach.
Ja. Okay, mein Problem ist hierbei, ich möchte das nicht verteufeln. Es ist halt schon wirklich eine tolle Sache, dass halt ein Frauenmatch generell überhaupt da stattfinden konnte. Das sehe ich als sehr positiv an. Auch sehr positiv und das eigentlich dann mit Positivste daran, dass dieser mittlere Block hinten, der halt aus, sagen wir mal, eher sehr modernen Arabern bestand, das auch gefeiert hat und auch Women's Wrestling geschändet hat.
Und this is awesome und keine Ahnung.
Genau, also das war sehr positiv. Andererseits, ich glaube, okay, das klingt halt jetzt einfach so Meckerkopf-mäßig, aber da bin ich jetzt halt einfach mal streng. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Riesenschritt nach vorne war oder nicht halt doch ein Schritt nach hinten, weil ich habe meine Frau dabei beobachtet und die halt auch einfach gefragt, die hat also geredet. Sie war ganz trocken auch der Meinung eher, für sie als Frau wäre es wichtiger gewesen, dass ein Match nicht stattfindet, als dass es auf diese Art stattfindet. Und zwar der Hintergrund ist ganz einfach. Dadurch, dass halt sie komplett anders gekleidet sind und gekleidet sein mussten, war eigentlich dieses Unterdrückte noch stärker symbolisiert. Das heißt, eigentlich soll ja die Message von einem Match sein, ja, Frauen können auch wresteln oder Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Sind sie aber in dem Moment halt einfach nicht, dadurch, dass sie halt eben genau ganz anders auftreten müssen und aussehen müssen, wie es die Männer bestimmen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr philosophisch, ne? Aber ich habe es einfach, wie gesagt, ich habe es mir meiner Frau geschaut und ich habe mir gedacht, vielleicht für mich als Kerl ist das nicht so engstirnig, aber also frage ich die mal. Und sie war halt wirklich so, dass diese super weiten T-Shirts und dadurch, dass halt alles bis zum Kragen geschlossen ist, dass sie das halt eigentlich als Unterwerfung angesehen hat. Und zwar richtig derbe. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Kerle nachvollziehen können oder nicht, oder ob sie die Einzige ist, die so denkt, aber bei ihr war das halt wirklich so der Fall, dass sie das eher noch mehr geknickt hat.
Na ja, gut, also ich sehe es halt einfach so aus meiner Sicht, dass du sagen musst, du hast den ersten Saudi-Event, da hieß es, nee, ist hier gar nicht. Beim zweiten Saudi-Event hast du irgendwie Alexa Bliss und noch irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, wer es war, die mitgeflogen sind, nach dem Motto, ihr lasst sie doch kämpfen.
Und die gesagt, Frau von John Moxley.
Nee, die hat ja nicht gekämpft.
Nein, aber die war Moderatorin, aber die hatte auch
bis
zu dem Hals geschlossen. Und,
nee, aber beim zweiten Saudi-Event wird es auch schon, also war auch schon geplant, dass es ein Frauenmatch gibt. Zwischen Alexa Bliss und noch irgendeiner, das meine ich. Da wurde dann aber gesagt, so nee, machen wir nicht, aus Seiten der Saudis. Und jetzt irgendwie beim dritten Event hast du gesagt, so nee, jetzt ist ein Saudi-Match auf der Card. Also du merkst halt, es sind Schritte in die richtige Richtung, das meine ich nur. Und das zeigt, da bewegt sich was.
Wie gesagt, ich kann das auch so sehen. Ich hatte halt wirklich, also erstmal für die beiden war es wichtig. Du hast gesehen, das war sehr emotional. Ich finde auch, sie haben auch gut abgeliefert, gute Show hingelegt, gutes Match.
Hast du denn einen gesehen, der eine Flasche geworfen hat? Nee. Das ist ein Arschloch beim Entrance von Natalya.
Das habe ich nicht gesehen, aber ich finde halt einfach, Okay, ich entscheide mich hier, weil ich finde es halt, es ist ein bisschen, es ist für mich zu sehr Alibi-mäßig. Genauso wie das Match eigentlich zur Hälfte daraus bestand, dass man versucht hat, irgendwelche Mädels aus Publikum möglichst vor die Kamera zu kriegen.
Ja, das stimmt. Das
und immer wieder einzublenden. Also und es war halt für mich eher wie eine gewisse Propaganda. Von wegen, ja, wir haben jetzt ein Frauenmatch, aber eigentlich habt ihr nach unseren Männerregeln zu spielen und ihr seid nicht mal ansatzweise so viel wert. Und wie gesagt, ich denke nur dabei an meine Frauen, wenn ich da einfach, wie die da geschluckt hat, als Natalia als erstes rauskam, huiuiui, das war halt wirklich Tiefschlag. Für mich ist es im Nachhinein einfach ein bisschen zu viel Propaganda und Alibihaft, als dass man halt damals wirklich gemacht hat. Ich erwarte im Übrigen nicht in Saudi-Arabien, das hat auch was mit Respekt zu tun, dass da jetzt halt meinetwegen eine Sasha Banks in ihrem normalen Outfit rumläuft. Aber zumindest, wenn man halt eh schon recht geschlossen Outfits trägt, dass man halt dieses extrem überlange Nachthemd, würde ich es nennen. Wenn man das weglassen würde, dann würde ich sagen, okay, das war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Man ist auf die Kultur eingegangen, gewissermaßen. Trotzdem mussten sie sich aber nicht so verhüllen im Grunde genommen. Schwierige Nummer. Also ich sehe es halt einfach ein bisschen zu sehr als aus der Propagandasicht.
Ja, also ja, ist interessant. Also ich würde auch jetzt mal gerne haben, dass die Leute in die Kommentare schreiben, wie sie das sehen. Also ich glaube, das ist nämlich ein Thema, über das man, das ist ein ganz eigener Podcast sogar, dieses Thema. Ja, also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht.
Apropos, wie dazu steht, Matchwertung. Ich fand das Match wirklich nicht schlecht.
Boah, das kann ich nicht bewerten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das war weniger für mich ein Match, als halt eben zu zeigen, wir machen jetzt hier ein Frauenmatch, keine Ahnung.
Ist das eigentlich schon ein schlechtes Zeichen, vor allem wenn auch der Einspieler vorher daraus besteht, dass man Headlines postet?
Ja, aber es ist, keine Ahnung. Es ging halt weniger um das Match, ging halt eher darum, dass du halt zwei Frauen wresteln lässt.
In Nachthemden.
Weil ich auch einfach. Verhüllt. Ja.
Ich habe auch Frauen, komm mal. Jetzt Männer mit großen Brüsten, Hogan.
Ja. Und hier auch wieder ein Flaschenwerfer am Werk, nämlich auch, also beides Mal ging es irgendwie gegen die Beine oder sowas. Auch bei Ric Flair hat jemand eine Flasche geworfen, keine Ahnung warum. Und zwar, wir haben das Match von Team Hogan gegen Team Flair. Auf Team Hogans Seite der Big Dog Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Shorty G, aka, hier, wie heißt er? Gable? Shorty Gable? Wie war sein richtiger Name? Chad Gable, genau, das war sein richtiger Name.
Ich finde Shorty so, nicht nur weil ich klein bin, ich finde das so schrecklich. Meine Frau fand es eben auch null lustig, sondern die meinte nur, boah, ist das diskriminierend.
Ja, du bist dann Shorty D, ne?
Ja, ich bin super Shorty D.
Ja. Und Ali gegen Team Flair mit Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura und Drew McIntyre.
Randy Orton mit den größten Pop.
Ja, aber ist ja aufgefallen auch, Shinsuke hat auch einen krassen Pop bekommen, fand ich. Da haben sie auch mitgesungen und sowas. Da war ich auch so, sag mal, hier ist der Shinsuke noch over.
Ja, bis halt der blöde Teil von dem Song kam.
Ja, aber das fand ich ganz witzig. Ja gut, halt Randy Orton, das ist so, du merkst auch einfach immer wieder, der Typ ist ein Mainstream-Star, ne? So, das ist der RKO-Mann und sowas. Also ein Roman, du merkst auch immer, wenn Roman rauskommt, da ist ein ganz anderes Gefühl in der Halle. Aber
bei Roman war recht wenig Reaktion, ne?
Also es gab so
ein bisschen Buh, ein bisschen Jubel, aber das war halt, ja, Entschuldigung, aber für Main-Event-Verhältnisse, wenn du das auch nur ansatzweise mit einem Randy Orton vergleichst,
das ja, war gut, ja, das schon. Aber du merkst ja immer, wenn die Musik angeht, dann merkst du immer so, oh, da passiert gerade was in der Halle.
Ja, die ersten Töne so. Ja. Achso, mal eine Frage bei Ricochet. So, und ist das wirklich eine Interessefrage. Hast du den schon mal so komplett verhüllt gesehen?
Nee.
Meine Frau und ich haben uns gefragt, ob das nicht eigentlich so eine Art stiller Protest ist, weil ich habe Ricochet noch nie mit verhüllten Oberkörper, glaube ich, wrestlen sehen, und zwar komplett, weil er hat eigentlich, das Outfit war ja genauso wie bei den Frauen, das war bis zum Hals zu, bis zu den Handgelenken zu, und das war das erste Mal, und ich weiß jetzt nicht, wie der dazu steht, aber wir haben unser Gedanken war halt zu finden, hast du den schon mal so gesehen? Nee. Meinst du vielleicht, der hat das gerade angelehnt so an die Frauen, so stiller Protest, den eh keiner checkt? Kann gut sein.
Ich glaube eher, dass es einfach dieses Superhelden-Gimmick-Scheiß ist.
Ja, aber warum ausgerechnet an dem Tag?
Ja,
ich habe ihn halt noch nie so gesehen. Also ich gebe es halt einfach so. Ich fand das total so.
Also müssen wir jetzt gucken,
stimmt das nicht,
was er in den nächsten Wochen trägt, ne? Ob er weiterhin trägt oder nicht. Dann werden wir es ja wissen.
Aber, Ich dachte, man muss sagen, das Publikum kannte die Story von Rusev und Bobby Lashley ganz gut.
Ja, die ist auch super over, komischerweise.
Die ist super furchtbar.
Diese Story. Ja, also, die ist echt ganz schlimm, aber du merkst das ja auch, so das 3 Millionen, 4 Millionen Klicks und sowas, also die Leute finden es geil. Und das sind auch immer so ein bisschen die Sachen, wo du dann siehst, ja, so wir Internetfans, wir sagen so, nee, das ist kacke, ich will 30 Minuten Time Limit Draws sehen, sonst ist es nicht mein Wrestling. Und aber so, weißt du, wenn dann so eine Lana im Ring sagt so, ja, der Rusev, der wollte mich einfach eigentlich nur wegballern jeden Tag. Und Rusev sagt so, ja, Leute, können das mir übel nehmen? 4 Millionen Klicks.
Ja, aber es hat halt ein bisschen was von so ein Autounfall. Man möchte eigentlich nicht hinsehen, man muss aber hinsehen.
So Jerry Springer und sowas, weißt du? Daran erinnere ich das dann immer.
Das ist so richtig schön Assi-TV und ganz schlechte scripted Reality-Show.
Das stimmt. Einmal ganz kurz zu dem Match.
Ja.
Ich dachte nämlich, das hat Elimination Rules. Dachte ich ganz lange.
Das haben wir auch gedacht. Wir haben das erst im Matchverlauf gecheckt, so, dann ist ja gar nicht so.
Ich habe es erst nämlich gecheckt, als dann Graves gesagt hat, ja, Rusev muss hier aufpassen, nicht, dass er dann noch die Disqualifikation für sein Team holt. Und dann war ich so,
also ja, ich dachte, das wäre so Survivor-Series-mäßig.
Ja.
Meine blöde Frage, hast du eigentlich im Matchverlauf gecheckt, warum da jetzt halt eigentlich Hogan gegen Flair als Team, oder hast du das irgendwie gespürt?
Ja, für die Namen.
Ja, aber nein, aber ich meinte, hast du es sonst im Match gespürt irgendwie?
Natürlich das war nicht.
So absolut irrelevant. Ja, ich habe gedacht, da gibt es vielleicht irgendwie mal ganz kurz im Match so einen richtig fetten Stare-Down im Ring, wo natürlich nichts passiert.
Nee, also übertreib nicht. Nee, das will ich auch gar nicht andeuten oder sowas. Ich hab mir auch schon Sorgen gemacht, als ich irgendwann gesehen habe, dass Ric Flair nur noch im T-Shirt steht. Und da war ich so, oh Gott, Alter, bitte nicht.
Ja, jetzt sitzt sie auch bei den Promos mal auf, also das nochmal.
Ja, aber dann ist so, spannend. Nee, jetzt nicht, dass da irgendwie einer meint, einen zu choppen oder irgendwie einen zu legdroppen. So, nee, das lassen wir einfach jetzt alle sein.
Apropos, das lassen wir alles sein. Ich fand, das Match war sehr schwankend. Es hing für mich immer sehr davon ab, wer im Ring gerade miteinander steht.
Das stimmt. Also, da bin ich bei dir.
Für mich war es, also es ging halt fast 20 Minuten, es ging 19 Minuten 55, laut Wikipedia. Gefühlt ging es für mich länger, gebe ich offen zu.
Das stimmt, da bin ich auch bei dir. Also es gab Phasen, die haben mir richtig Spaß gemacht. Und ich bin auch ehrlich, apropos Car Crash, ich war auch schon so, als Lashley drin war ich so, jetzt lass doch mal einer den Rusev da rein. Jetzt zeigt er doch mal einen den Kollegen.
Ja, aber darum ging das Match ja in der ersten Hälfte eigentlich nur um diesen Moment, ne?
Ja, also da wurde irgendwie drauf gewartet, ne? Und aber auch so, also ich sag mal, so ein Ricochet zu sehen macht ja auch Spaß. Gable ist jetzt auch natürlich nicht schlecht oder sowas, auch ein Ali. Also das sind ja, also eigentlich sind die ja nur gute Wrestler in dem Ding. Also ein Corbin ist auch gut, ein Lashley ist auch nicht schlecht. So, also so allein vom Können her meine ich jetzt natürlich, ne? Unabhängig jetzt vom Gimmick. Aber du hattest manche Paarungen, also so dann, wo dann der gegen den gekämpft hat, das war irgendwie stinke langweilig, aber dann hast du auch wieder so, das haben wir so Vollgasphasen irgendwie, oder?
Ja, Vollgasphasen trifft es richtig. Es gab auch Phasen, wo du halt teilweise im Bild, es passierte zu viel. Zeitgleich. Dass du nicht unbedingt wusstest, was ist jetzt gerade los. Es war ein sehr schwankendes Match. Es war wirklich, du hast gemerkt, wie, je nachdem, wer drin war, es war dann sehr langsam und dann das andere wieder spektakulär und actionreich und flott oder intensiv. Es macht es mir wirklich auch schwer, das Match richtig einzuordnen. Also, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ich jetzt mega gelangweilt war, aber ich war auch nicht im Match drin. Das ist ganz komisch zu erklären.
Ja, das unterschreibe ich irgendwie. Also ich muss sagen, bei solchen Matches, ne, bei diesen 8 Mann oder 10 Mann oder keine Ahnung wie viele Leuten Matches, warte ich immer auf diese eine Phase, die so kurz vorm Finish kommt. Wenn du siehst, jetzt darf noch mal jeder einmal seinen Finisher rausballern. Und dann springt noch mal einer aus dem Ring oder sowas, weil die Phase hat mir extrem gut gefallen. Ich erinnere zum Beispiel an diesen Claymore-Kick, den McIntyre Ricochet verpasst hat.
Ja.
Und du denkst, der tritt dann einfach aus dem Stadion.
Ja, Ricochet sich da 3000 Mal geschlägt quasi.
Ja, also Ricochet generell sehr geil im Sellen, auch jetzt schon diese Woche bei Raw, wo man dachte, der AKO bringt ihn um. Also so, das mochte ich dann, wo dann auch irgendwie jeder nochmal gezeigt hat, was er kann. Und dann gibt es da irgendwie nochmal den Ankle-Lock von Shorty G natürlich. Irgendwie den Sprung von Roman nach draußen. So, das mochte ich dann, weil da war einmal so kurz 2 Minuten voll, also noch krasseres Vollgas. Das mochte ich. Und,
weil ich musste im Übrigen, das Finish fand ich nicht so doll.
Das Finish war halt so ein bisschen dieses, ja, lass mal den Roman rein, der macht das schon.
Ja, genau. Das war halt einfach so Standard-Roman-Finish. Alles klar, komm, mach mal.
Das ist halt, aber Roman war wenig im Match, oder? Habe ich mir gedacht.
Ja, aber es war halt wirklich dieses Multi-Man-Match mit einem Roman drin, wo du halt einfach Roman ans Ende reinstellst.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja, es ist, ich gebe halt zu, wenn du mich in einem halben Jahr fragen wirst, ja, wie fandest du das Match eigentlich nochmal? Ich werde wahrscheinlich sagen, oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Mann.
Ja, also wenn, dann kann ich mich noch an den Claymore-Kick erinnern. Das ist, glaube ich, das Einzige. Weil ich den echt gut fand.
Und die ganze Pyro bei den Entrances.
Yo, ey, also, auch, ich habe auch so gedacht, weißt du, der Rusev, ne, der kriegt kein Pyro, aber bei Roman Reigns, da feuern die ganze Arena alles, ab, weißt du? Also, das war so, also erst so diese Sachen, die so quer gehen, dann nochmal am Rand der Arena und dann nochmal und nochmal. Ich war so, jetzt gib doch mal dem Rusev wenigstens eine Rakete oder so ein China-Böller D oder so, wenigstens, ey. Und bei, ja, bei Roman da komplettes Feuerwerk.
Ja, die haben auf jeden Fall das Feuerwerk und so abgeht. Ich fand das alles übertrieben.
Ja, das, ja, also ich finde es aber auch an dem, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es so übertrieben ist, dass ich es auch einfach witzig finde, ne?
Ich mag Feuerwerk. Also ich finde auch bei WrestleMania super. Ich finde es toll, dass bei SmackDown dann auch Feuerwerk da war, als die wechselt sind und so. Ich mag halt Feuerwerk. Es war halt einfach nur dadurch, dass du als WWE-Fan es nicht mehr so gewohnt bist. Es ist halt so
WrestleMania. Aber das ist halt 10. Auch so, ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist halt auch so krass over the top einfach, ne?
Ich glaube, das Hallendach bestand auch nur aus Pyro.
Das glaube ich übrigens auch. Also waren da mehrere Tonnen bestimmt.
Das, also, es war auf jeden Fall beeindruckend. Immer mein Lieblingsfeuerwerk ist, so unspektakulär es eigentlich ist, das von Ric Flair. Ich finde bei Ric Flair und aber Charlotte halt dieses Standard-Pyro, was in die Luft geht und dann so ganz langsam so auseinander geht, das passt so gut zu denen.
Ja, was ich mal mochte, war das, was AJ Styles mal hatte, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wo er da, wo dann dieses Glitzerzeug so hochgeht und oben so explodiert, wenn du das weißt, das finde ich auch ganz geil, ich glaub, weiß nicht, ob er das jetzt noch hat.
Ich finde, Ricochet braucht auch Feuerwerk.
Ja, irgendwie so was, ne?
Irgendwas fehlt dann noch, wenn er so die Geste macht oder so irgendwie, oder kurz Flammen, irgendwas braucht er, damit der halt größer wirkt, weil, wenn ich ehrlich bin, der Star in dem Match war für mich Ricochet. Der hat halt wirklich am heftigsten abgeliefert. Also jetzt nicht, dass die anderen schlecht waren. Nein, also nicht falsch verstehen, sondern einfach Ricochet ist momentan für mich einer der Wrestler bei WWE, der halt nicht nur durch seine Art, sondern halt einfach der botcht halt nicht. Irgendwie passt alles, was er macht. Er sellt gut, er bringt die Moves gut. Irgendwie, ja, der interessiert mich halt.
Ich sehe einen Ali super gerne.
Ja, Ali ist auch super.
Den mag ich, den finde ich, der, weiß ich nicht, der wirkt so sympathisch, wenn man den sieht. Das, weil ich mag das.
Und er hat einen schönen Entrance.
Ja, das stimmt.
Und kommt aus weil Chicago, Shorty Illinois. G ist halt furchtbar die kurze Frisur.
Ja, und wie gesagt, Ali kommt aus Chicago, Illinois. Und da kommen eh die besten Wrestler her, von da her. Was würdest du dem Match geben?
Das klingt jetzt halt negativer, als es ist. Ich schwanke zwischen 4 und maximal 5, aber eher zu 4, weil es so okay war, aber es hat halt einfach für mich zu viele Längen. Es hatte gute Phasen, aber es ist halt so, ja, eine 4 ist für mich so, ja, ausreichend bis ja, befriedigend Minus.
Ja, ich sag, ja, ach, ich würde sogar sagen eine 5, weil ich irgendwie so diese Vollgasphasen mag. Das war dann schon okay. Also hätte auch kürzer sein können, aber das war schon okay, ne?
Ja, das war voll okay. Ja. Jetzt im Übrigen, apropos okay, ich bin jetzt so gespannt bei Seth Rollins, Fanboy Nummer 1, Kai, was er zu diesem Main Event sagt.
Ja, also wir hatten ja um den Universal-Titel Falls Count Anywhere Match, das nicht für aus irgendeinem Grund gestoppt werden kann, den Fiend gegen Seth Rollins. Rollins auch einfach von Woche zu Woche immer unsympathischer am werden.
Als Top-Babyface der Company.
Ja, nee, also ich sehe den auch gar nicht mehr als Top-Babyface, aber auch, dass sie es auch bewusst so gemacht haben, weil er auch immer irgendwie darker wurde oder sowas durch die Aktion vom Fiend. Ich muss sagen, das Match war mir zu lang. Definitiv zu lang. Ich mochte mehrere Spots da drin sehr gerne. Ich finde das Finish interessant, auf jeden Fall, weil ich wissen will, wie es jetzt weitergeht. Und ich mag das rote Licht nicht.
Ja, das rote Licht macht es, glaube ich, auch den Leuten im Stadion sehr schwer, das zu sehen. Also du hast halt gemerkt, die Luft war komplett raus im Match. Also es war einfach teilweise totenstill. Du hast sogar Boeing-Stands gehört.
Aber du hast auch häufig dann Yowie Wowie und so einen Scheiß gehört.
Ja, aber es ist halt, ich glaube, du hast da mit diesem roten Licht, das geht auf Dauer einfach dir total auf die Eier.
Das glaube ich auch.
beziehungsweise es ist halt einfach schwer für die Augen vielleicht, das auch einfach mitzusehen. Teilweise war es ja auch so, wenn die außerhalb der Barriere waren, dass die teilweise komplett im Schatten waren.
Also ja, da du konntest ja
gar nichts sehen. Und ich musste bei dem Match im Übrigen an die letzten Matches von Triple H denken. Oder zum Beispiel Triple H gegen Batista, was an sich ja auch gute Spots hatte, aber einfach zwischen den Aktionen so lange Pausen.
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich, finde ich.
Und hier war das halt auch, es ging mir einfach viel zu lang und vor allen Dingen auch so Sachen wie zum Beispiel diese Doppeltischaufbau und so, das dauerte alles zu lang. Da waren immer wieder Pausen drin oder Sachen wurden angeteased mit den Kommentatorenpult, aber dann hat es halt doch noch lange gedauert, bis dann halt wirklich mal richtig Action und was mir auch nicht gefällt, gebe ich halt ehrlich zu, ich mag halt auch die Darstellung von Bray Wyatt im Ring mit dem Gimmick oder auch vorher nicht so. Also ich habe bei dem Match im Moment dran zurückgedacht, wie viele coole, also wirklich richtig gute Solo-Matches Bray Wyatt hatte bisher bei der WWE. Mir fiel halt nicht wirklich was ein, gebe ich offen zu. Ich mag den Typ am Mix super, aber vielleicht ist das halt auch ein Mitgrund, ich weiß es nicht. Oder die Darstellung, es war halt für mich keine Spannung da, es war für mich eher monoton.
Obwohl nee, es das halt nicht so.
Ja, wie gesagt, es ist subjektiv, aber monoton, obwohl es halt gute Spots gab. Das ist halt für mich das Problem dabei. Es gab halt Spots, die für mich aber irgendwie wertlos waren, weil sie eh nicht zu dem Ergebnis führen oder eine große Auswirkung haben. Und bei dem Finish, also als sie zur Rampe da oben ging, da hatte ich dann echt ein riesengroßes Problem, weil ich habe kein Problem damit, wenn halt Finisher gekontert werden oder halt wie bei Stone Cold gegen The Rock, Finisher gegen Finisher gegen Finisher, okay. Ein Problem habe ich allerdings damit, wenn du einen Finisher, und zwar einen der heftigsten der ganzen Company, 7-mal hintereinander ohne Unterbrechung machst.
Es war ja nicht 7-mal, es war 4-mal hintereinander.
Insgesamt waren es 7.
Ja, aber nicht hintereinander. Es waren 7 Stomps im Match. Aber der erste kam ja schon nach 3 Minuten.
Auf der Rampe wieder einer, dann wieder einer, dann wieder einer, dann wieder einer. So.
Und ja, jemand 4.
Nimmt halt, ist wie bei, ich nehme mal den Vergleich Stone Cold gegen Zwok, weil da war halt zum Beispiel dieses Finisher Festival halt extrem. Aber da war es halt eben nicht so, dass du 4000 Stunner hintereinander hattest, sondern hast halt maximal den zweiten hintereinander und da war Ende. Und hier halt so viele am Stück. Ich fand das wirklich sehr, 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 sehr schwierig.
Nee, es ist halt immer noch der Fiend. Das Problem ist, dass du dir dadurch, weil du Hell in a Cell so doof dargestellt hast, hättest du nicht sagen können, wir machen 2 Stomps und dann versucht Rollins zu pinnen.
Genau.
Weil aber das, Rollins weiß ja, warte, Rollins weiß ja aus dem Hell in a Cell Match zum Beispiel, dass halt 8 Stomps oder sowas nicht gereicht haben. Und deswegen wieder direkt nachgesetzt. Dass das irgendwie schwierig ist, so viele Finish hintereinander zu ballern, klar, bin ich bei dir. Aber es hat dadurch, was vorher passiert ist, Sinn gemacht, es so zu machen.
Nein, es hat vom Booking, was sie mir erzählen wollten, Sinn gemacht. Aber mein Problem ist einfach dabei, du schwächst einen der besten und stärksten Finisher der Company extrem. Zum anderen führst du dich zu etwas hin, wo du halt irgendwann nicht mehr rauskommst. Das ist halt ein bisschen wie bei Brock Lesnar, nur halt in 1000-mal schneller, was sie halt gerade bei The Fiend machen. Weil das ist, wenn wirklich ein Finisher, der Stomp war halt wirklich ein Finisher, oh, da hat selbst ein Brock Lesnar schon Probleme gehabt, der brauchte zwar auch mehrere, aber selbst der ist dann irgendwann mal liegen geblieben. Wenn du immer mehr dich übertreffen musst, weil du halt das Booking so machst, dass halt eigentlich jemand so unbesiegbar ist, dann kriegst du ein Problem. Und das Problem sehe ich gerade immer heftiger auf uns zukommen. Vor allen Dingen, wenn du halt noch siehst, dass halt jetzt Bray Wyatt auch Champion ist. Das finde ich irgendwo der Stage. Ich habe da in den letzten Jahren auch ein Problem damit mit diesen Bums, mit diesen tiefen Fällen bei WWE, weil du eigentlich schon weißt, dass da diese Matte liegt. Früher war es zumindest noch so, dass da halt irgendwie Tische überlagen oder dass du was gesehen hast, aber halt, sobald du halt siehst, ein verdecktes Area, die halt gar keinen Sinn ergibt. Oh. Und dann halt noch der verbotschte das verbotschte Effektfeuerwerk am Ende, weil es wird ja halt gezeigt, es gab nochmal Funken. Seth Rollins soll laut Storyline halt geblendet worden sein, beziehungsweise halt in anderen Augen was abbekommen haben. Sowas hat man schon mal öfters gehabt. Man hat aber genau sowas auch schon öfters verbotscht gehabt, auch im Hulk Hogan Podcast erwähnt gegen Ultimate Warrior, wo halt genau das auch ein paar Meter vor dem Gesicht passiert ist und er halt nicht geblendet werden konnte. Und hier war die Kamera so, dass du halt gesehen hast, ey, die Funken sind gerade, glaube ich, 3,5 Meter von dir entfernt. da kann Seth Rollins nichts für, auch Bray Wyatt nichts für, aber das ist halt einfach nicht gut für einen Zuschauer vor der Kamera.
Ja, mich hat das nicht gestört.
Ja, natürlich
nicht. Das habe ich ihm abgenommen. Jetzt mal. Ja, aber also wenn du jetzt, also willst du jetzt sagen, so, ah nee, mir hat das Finish nicht gefallen, weil die Funken 3 Meter und nicht 1 Meter in seinem Gesicht waren?
Nein, das waren einfach nur Kleinigkeiten. Wenn du als Zuschauer vor dem Bildschirm einfach, wenn du eine Explosion siehst, die halt wirklich ewig weit weg ist und jemand hält sich die Augen und du siehst einfach so, ich weiß, was ihr erzählen wolltet, die Idee dahinter ist sogar echt gut, der Kamerawinkel danach ist auch toll, aber ihr habt es halt einfach durch den Kamerawinkel vorher versaut, weil ich das einfach als Zuschauer zu krass gesehen habe.
Also ich würde
mir, das ist so, als wenn du einfach siehst, dass jemand einen Stuhlschlag kriegt und die Kamera hält auf das Gesicht drauf und der Typ nimmt gerade die Rasierklinge und reißt sich das die Stirn auf. Wenn du das zeigen würdest, würde es auch das kaputt machen, ohne dass sie was dafür können.
Ich hätte mich auch erschreckt.
Ansonsten, ja, das Match, ich fand es wirklich einfach zu langatmig. Es hatte gute Spots. Ich glaube, ja, wenn die das 5 oder 10 Minuten weniger machen.
Also um mal ein paar zu nennen. Also dieser Table Bump war richtig krass, wo dann Rollins durch die 2 Tische geflogen ist, weil das auch einfach gefährlich aussah, fand ich. Ich mochte die Sachen mit dem Hammer, die fand ich eigentlich ganz cool, weil auch Rollins im Gegensatz zu seinem Lehrer Triple H versteht, dass man mit Hammern zuschlägt und nicht zusticht. Und das auch immer wieder versucht.
Wenn er trifft, sticht er zu. Wenn er nicht trifft, holt er aus.
Außer bei dem hier, bei Hell in a Cell. Ne? Da hat das ja die ganze...
Ja, also, außer bei Hell in a Cell. Aber
ich mochte auch diesen Ansatz, wo dann quasi dieses, ich köpfe jetzt mal Bray Wyatt, wo dann der Kopf auf dem Stuhl lag und versucht wurde, mit dem Hammer zuzuhauen. Das mochte ich auch.
Das war super.
Das war eine geile Idee. Auch diese Sachen da teilweise an diesen Röhren da, du weißt, was ich meine, ne? Wo die ja in der Crowd standen quasi.
Ah, du meinst diese
Stelle
mit Leinwänden drumherum.
Ja, genau. Wo es dann da so eine Art Sister Abigail gegen gab, das mochte ich auch. Das fand ich ganz cool. Und ja, aber es war so dieses, wir laufen von Spot zu Spot, da bin ich bei dir. Also das Ding hättest du auch 5 bis 10 Minuten kürzer machen können. Aber manchmal musst du ja auch die Länge drin haben oder sowas, wird jetzt Olaf wieder sagen, um so Sachen auch aufzubauen, weil sonst sind nur Spots. Aber um zum Ende zu kommen, warst du auch so verwundert, dass der Fiend gewinnt? Also, weil ich dachte, nee, Rollins besiegt ihn hier clean, weil der ist ja eh bei SmackDown das und irgendwie weiß ich nicht, was jetzt hier passieren soll. Ich dachte, Rollins fährt das Ding nach Hause und auf einmal gewinnt der Fiend.
Also, ich habe auf Fiend getippt, einfach aus dem Grunde, weil wenn du den nicht hättest gewinnen lassen, also wieder rein subjektiv, hättest du ihn einfach zu krass geschwächt, weil er wird halt als so übermenschlich und eigentlich unbesiegbar dargestellt. Gerade in der Regel, wo es halt heißt, er hat ja nur verloren, weil das Match abgebrochen wurde. So, jetzt gibt es diese Regelung, dass es halt nicht dazu kommen kann. Und du hast jemanden, der halt unbesiegbar ist, dem halt auch jeder Finisher der Welt nichts ausmacht oder sonst was, musstest du logischerweise, in meinen Augen zumindest, ihn halt gewinnen lassen.
Aber ich habe damit nicht gerechnet. Also
ja, ich sag mal so, irgendwohin muss das ja hinführen. Du musst ja eine Entwicklung haben. So, und wenn halt diese Spannungskurve andeutet, von wegen immer straight nach oben, immer unbesiegbarer, musst du ja dieses Unbesiegbare einfach auch, kannst du nicht direkt am Anfang kaputt machen. Weil du es schon so krass gepusht hast.
David, was machen wir jetzt? Wir haben den WWE-Champ bei SmackDown, wir haben den Universal-Champ bei SmackDown. Was, also, ich stelle jetzt die Frage, die sich auch das Internet sicherlich stellt. Was für eine doofe Lösung kriegen wir jetzt präsentiert? Wird gesagt, ja, Bray Wyatt ist ja bei SmackDown, aber der Fiend, der ist irgendwo. Oder wird gesagt, nee, wir haben ja SmackDown Alexa Bliss und Nikki Cross gegeben, dafür kriegen wir ja einen Pick. Wir picken jetzt den Fiend zurück. Also, was für eine hanebüchene Lösung kriegen wir jetzt präsentiert?
Ich kann mir das mit einem Pick unter Umständen vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man halt einfach so Survivor Series irgendwas macht. Dass man ihn in ein Match reinsteckt, wo es möglich ist, dass halt dadurch, dass er mehrere Kontrahenten hat, beispielsweise, dass da irgendjemand anders gewinnt oder sonst was. Es kann selbst sein bei dem Charakter, dass er den Titel irgendwie abgibt oder so, weil es ihn einfach in seinem normalen Charakter, also halt nicht als Fiend, sondern als Bray Wyatt, irgendwie nicht juckt oder so. Ich weiß es nicht. Man berät sich auf jeden Fall gerade in einen Weg, der ein bisschen schwierig ist, sagen wir mal.
Aber es ist spannend, oder? Also, weil zum Beispiel jetzt, es gab ja auch Werbung für SmackDown. Jetzt wurde ja bei SmackDown gesagt, okay, es gibt morgen das Miss TV mit Bray Wyatt. Das ist ja der erste Auftritt von Bray Wyatt außerhalb des Firefly Funhouse und ich will da jetzt auf jeden Fall einschalten, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also weil ich wissen will, was passiert jetzt oder geht's dir da anders?
Ja, ich gebe zu, bei mir ist halt die Spannung noch nicht so groß da, was halt mit dem Titel passiert. Mich interessiert eher, wie man jetzt ja das weitermacht, ob man halt, andersrum gesagt, ich glaube, mich reizt momentan eher dieser Faktor des Unbesiegbaren, als die Tatsache, bei welcher Show er ist oder was sein normaler Charakter, also nicht The Fiend, dazu sagt oder wie er dazu denkt, sondern ich finde es gerade eher spannender, wo man überhaupt hin möchte mit ihm.
Ja, aber ich frage mich dann jetzt auch, ist jetzt auch tritt jetzt Bray Wyatt mit dem Gürtel auf? Ist er jetzt Champion? Oder ist halt der Fiend der Champion? Also, weil ich will jetzt wissen, haben wir wirklich diese schizophrene Persönlichkeit quasi, dass wir sagen, wir trennen die Person, weil das würde ich eigentlich ganz geil finden, dass so ein Bray Wyatt ja auch den Fiend gar nicht kontrollieren kann, weil das möchte ich eigentlich haben, dieses so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßige.
Ja, vielleicht gibt es ja auch eine Promo bei Miss TV, dass halt Bray Wyatt da sitzt und dann kommt auf der Leinwand plötzlich The Fiend.
Ja, irgendwie, also.
Und rede mit ihm, weißt du, nach dem Motto, er hat den Titel, aber Bray Wyatt nicht.
Ja, genau, also ich bin da halt gespannt drauf. Weil ich wissen will, was machen sie mit unserem Bray?
Ja, es wird auch interessant sein, was machen sie mit unserem Seth Rollins?
Ja, ist egal, scheiß drauf. Der wird schon was finden.
Aber das meine ich halt, jetzt ist halt schon für beide Charaktere ist halt schon was Wichtiges passiert. Seth Rollins hat ja auch die Rückkampf-Klausel jetzt.
Nee, die gibt's ja nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Alter, hatte Triple H gesagt, klar.
Ja,
schon ganz lange. Die gibt es nicht mehr.
Wird ja auch gesagt, es gibt ein klarer Roster-Split und eine Woche später treten sie doch woanders auf.
Und eine Woche ist bei SmackDown der Universal Champion. Ja. Nee, aber es gibt anscheinend keine Rematches mehr.
Gut, aber wenn es keine Rematches gibt, dann mal eine andere Frage an dich. Survivor Series steht ja vor der Tür. Wer ist denn der nächste Gegner von Bray Wyatt?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht kriegen wir ja auch dadurch, dass NXT so beworben wird, vielleicht kriegen wir ja Brock Lesnar gegen den Fiend gegen Adam Cole.
Das wäre cool.
Oder? Also, weil die haben das ja auch so, also in der Werbung von Survivor Series war es ja auch immer so, dass da ja auch immer das Gelb dann drin war. Und dass da ja auch die NXT-Champs gezeigt wurden. Weil stell dir mal vor, du kriegst auch irgendwie so AJ gegen Shinsuke gegen Roderick Strong oder sowas.
Ja, ich freue mich wirklich, seit ich halt weiß, dass halt auch NXT genannt wurde, sehr auf Survivor Series, weil ich glaube, das kann halt einfach ein komplett anderer Event sein als sonst und auch sehr spannend. Was ich immer auch cool finde, das ist jetzt nur Fantasy-Booking, ich fände es halt cool, so als Übergangsgegner, der halt eh nicht gewinnen wird, aber so ein Aleister Black fände ich halt lustig.
Ja, also.
Weißt du, einfach mal kurz so düster gegen düster stellen, um danach halt Top-Babyface gegen halt wieder.
Um Aleister Black noch mehr nach unten zu drücken.
Noch tiefer geht's nicht mehr.
Ja, sag niemals nie.
Shorty G.
Ja. Ja, sogar gereimt.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wo das hinführt. Ob das halt, ja, der Gedankengang, den du halt hast, ist schon interessant, ob halt Bray Wyatt auch Champion ist oder nur The Fiend. Ich glaube, wir werden jetzt irgendwie bei War oder SmackDown eine Lösung kriegen, die wir, glaube ich, nie vorhergesehen hätten und die auch erstmal erklärt werden müsste.
Ja, also ich mal schauen. Also, aber zum Match, also ich sag da auch ganz ehrlich so 4 oder so was. 4 ja, Bananen. So.
4 bin ich dabei.
Ja. Ich glaube, das macht bei mir auch im Schnitt, wenn du den so nimmst, auch so ein 4er-Rating für das Event. 4 von 8.
Ja, du hast einen Nuller dabei. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede mal kurz weiter einfach. Ja. Ich rechne mal.
Nee, also das kommt halt ungefähr hin. Aber ich finde es halt trotzdem, was mich auch sehr gewundert hat, ist, dass wir jetzt bei dem Saudi-Event so einen großen Titelwechsel hatten. Weil das war ja auch immer das, was wir so in den letzten Podcasts gesagt haben oder auch also diese, als man noch viel länger darüber diskutiert hat, über diese Saudi-Sachen, dass es ja auch irgendwo hieß, nee, die machen da nichts Bedeutendes, die machen da nur Sachen, die werden in den Shows nicht aufgegriffen. Auf einmal wurde dann irgendwie Shane McMahon der Best in the World, was seitdem mehr thematisiert wurde als alles andere. Und jetzt hast du halt wieder irgendwie so einen großen Moment bei einem Saudi-Event. Ist halt die Frage. Aber übrigens, was mir auch sehr gut gefallen hat, gerade weil du ja schon angesprochen hast, ganz am Anfang, dass wir den Halloween-Abend hatten, dass der Fiend ein Halloween-Champion wurde. Das war etwas sehr Tolles, meiner Meinung nach, oder nicht?
Vielleicht gerade deswegen.
Ja, also das ist auch, das war da ganz toll.
Ich fand übrigens auch sehr schön, das Ende halt, dass erstmal die Kameraperspektive, als er über Roland stand, war die Kamera von unten da oben gerichtet, das war halt schon ein bisschen wie beim Horrorfilm, so langsam kommt der Slasher hinter einem zum Vorschein. Und auch dann halt wieder Licht aus, Licht an und dann halt einfach nur mit dem Gürtel in der Hand da stehen.
Ja, das, also, weil ich habe mir auch gedacht, was ist jetzt, wenn der Fiend gewinnt, aber der Gürtel einfach bei Rollins liegt, so nach dem Motto, nee, ich brauch das hier nicht.
Das hätte ich wiederum mega gefunden.
Nee, das wäre auf jeden Fall richtig scheiße gewesen.
Nein.
Und deswegen, dann war ich dann so, als er da mit dem Titel da stand, habe ich mir gedacht, okay, er ist also unser Champion jetzt. Gucken, was passiert. So, und was sagt dein Rating?
Ich bin so im Schnitt, ja, bei, ja, 4, bisschen unterhalb von 4 bin ich.
Ja.
So 3,5.
Ja. Aber, um es zu sagen, also, es war auf jeden Fall ein okayer Event. Also so, da sind jetzt nicht viele Sachen, wo du sagst, Mann, das muss ich mir aber nochmal angucken. Aber für so abends deutscher Zeit zum Wegschauen, dabei vielleicht ein bisschen Pizza essen oder sowas auf ruhig, war das okay?
Ja, es war halt so, wenn man nichts anderes vorhat, das kann man sich angucken. Für diejenigen, die halt richtig Bock haben, es war halt einfach zu lang. Also das war halt wirklich, ich habe irgendwann gemerkt, weil halt einiges so okay war, das plätscherte ja auch oft ein bisschen daher, war das halt so, dass ich am Ende echt so auf die Zähne gebissen habe, von ey, komm, morgen ist Podcast, ich muss das jetzt zu Ende gucken. Ich glaube, sonst hätte ich nämlich gesagt, nee, die letzten beiden Matches gebe ich mir später.
Ja. Also eigentlich wollte ich nur das Main Event sehen. Das war so das, was mich bewegt hat, das zu gucken, weil ich war so, okay, ich möchte wissen, was mit Bray Wyatt und Rollins passiert. Es ist auf jeden Fall spannend, was jetzt die Zukunft bringen wird. Wer wie wo Champion ist, wer wie zu welchem Roster geht. Ist der Roster-Split schon nach 2 Wochen wieder abgeschafft? Wir werden sehen. Also, ja, Leute, wir haben es gemerkt. Also, ist eher so mäßig. Wildcard-Rule kommt zurück.
Ja, ich bin vor allen Dingen dahingehend gespannt, weil die Titelträger ist es ja auch nicht so, dass es beide irgendwie Dick Face wären. Sondern du hast halt jetzt ja schon einen Charakter, einmal halt, ja, Brock Lesnar, ich würde es Brock Lesnar nicht als Heel ansehen, sondern ist halt einfach.
Du kannst halt beide nicht klassifizieren, ne?
Genau, und deswegen finde ich das halt ganz interessant, vor allen Dingen, weil du dadurch eigentlich nicht richtig weißt, wen stellt man gegen sie.
Ja, das ist echt die Sache. Also so, dann weiß man nämlich nicht, wie man bejubeln soll, wie bei Tyson Fury und Braun Strowman.
Ja, dann schweigt man einfach.
Genau,
dann
macht man einfach gar nichts und ein richtiges Kackmatch. Ja, egal, David. Ich würde sagen, wir haben's gepackt, Review geschafft, auch ohne den Olfster, der hoffentlich irgendwann mal von seinem Flughafen entlassen wird und wieder nach Hause darf. Wir werden sehen. Erstmal danke, dass du dein Halloween geopfert hast und jetzt deinen Feiertag, um hier mit mir das Ding zu machen.
Das war das letzte Mal.
Von daher sage ich jetzt einfach dir und allen anderen, je nachdem wann der Olaf das hier raushaut, einfach schönen Feiertag oder schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.